Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, liebe Festgemeinde, stimmt ihr mir zu? Lieber ein kleines Licht sein als ein großer Armleuchter. Stimmt ihr mir zu? Schon, oder? Frage in der Schule, was ist über die großen geistigen Leuchten der Weltgeschichte zu sagen? Antwort eines pfiffigen Schülers, sie sind alle gestorben. Außer einem allerdings, außer Jesus. Er hat alle anderen Lichter in den Schatten gestellt. Und ich möchte euch heute eine Geschichte aus der Bibel erzählen, bei der ist spannend, dass sie vielleicht gar nicht in die Bibel reingehört, weil sie in sehr vielen Bibelabschriften fehlt. Sie ist allerdings auch so pikant und brisant, dass sie vielleicht deshalb rausgestrichen wurde. Dann ist sie jedoch echt, denn sie erklärt ihr eigenes Verschwinden und gehört gerade hinein. Wer von euch hatte als Kind Angst im Dunkeln? Danke für die Ehrlichkeit, die anderen trauen sich das nächste Mal. Also zum Beispiel ist das ja die Angst, die Hände und Füße aus dem Bett heraushängen zu lassen, weil ja ein Monster unter dem Bett sein und nach ihnen schnappen könnte, oder? Kennt ihr das? Manche Kinder brauchen ein Nachtlicht. Und damit ist die Angst nicht so schlimm. Machen wir uns zunächst einmal klar, dass es gar nicht so einfach ist zu sagen, was Licht eigentlich ist. Man kann mit einem Versuch beweisen, dass Licht aus Teilchen, Lichtteilchen besteht. Man kann aber auch beweisen, dass es eine Welle ist, je nach Versuchsaufbau. Beides widerspricht sich aber. Licht kann nur entweder aus Teilchen bestehen oder aber wie Funk eine Welle sein, aber nicht beides gleichzeitig. Die Quantenphysiker nennen das Teilchen-Welle-Zweiheit und sagen, das ist eine Katastrophe, das ist zum Verzweifeln, das ist zum Verrücktwerden, sagen selbst die ganz gescheiten Quantenphysiker. Mit dem neuen James-Webb-Weltraumteleskop, das könnt ihr hinter mir jetzt sehen, kann man Licht zwar fast bis zu seinem Ursprung zurückverfolgen und seine Entstehung sehen. Trotzdem bleibt das Licht ein großes Geheimnis. Licht bewegt sich, das wisst ihr alle, ziemlich schnell. Ungefähr 300.000 Meter in der Sekunde. Das sind dann 1.080.000.000 Stundenkilometer. Das ist die Lichtgeschwindigkeit. Trotzdem kann Licht aus einer riesigen Entfernung schon Massen von Lichtjahren unterwegs sein, bis es aktuell in unserem Auge ankommt. Das bedeutet, unser Universum ist richtig groß. Und der Blick ins Licht im Weltraum ist dann auch ein Blick in die Vergangenheit. Andererseits ist es dort, wo das Licht zu uns gestartet ist, wegen der riesigen Entfernungen mittlerweile jetzt schon viel später als bei uns, also heute von uns aus gesehen Zukunft, was beweist, dass nicht mal die Zeit fix ist, sondern relativ. Licht ist ein Geheimnis. Mit dem neuen Weltraumteleskop kann man zum ersten Mal auch genauer schwarze Löcher sehen, wie sie Materie verschlucken. Was übrigens auch uns ganz leicht passieren kann, dann wären wir wahrscheinlich auf einmal weg oder in Antimaterie umgewandelt oder in eine Zeit versetzt, die rückwärts läuft. Da staunt ihr. Und mitten hinein in unsere Weltraumforschung sagt Jesus das Motto unseres Konfirmandenjahrgangs: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Was soll das heißen? Gegen das Licht im Universum ist Jesus doch für die meisten Leute heute nur eine trübe Funzel, so schwach wie eine 25-Watt-Glühbirne im Vergleich zum LED-Licht einer Nachtbaustelle. Aber unterschätzen wir das Jesus-Licht nicht. Alle Lichter gehen einmal aus, nur Jesus nicht. Alles Licht erlischt. Aber er erlischt nicht, wie unsere Leuchtkörper früher oder später, sondern er entfaltet sogar zunehmende Tiefenwirkung. Wie Infrarotstrahlen, Jesus leuchtet und erwärmt auch inwendig. Sein Licht geht unter die Haut. Womit wir bei der Geschichte aus Johannes 8 wären, die ich euch erzählen möchte. Das Wort Haut kommt da zwar gar nicht vor, doch spielt Haut hier eine besondere Rolle. Und zwar entblößte, unbedeckte, unverhüllte, sichtbare, nackte Haut von einer Frau und einem Mann im Bett beim Sex. Das ist ja eine feine Sache, die Gott, der Schöpfer, selbst erfunden hat, damit wir Spaß daran haben. Das Problem in der Geschichte war, die beiden waren nicht verheiratet. Er ging mit ihr fremd und das war nicht okay. Denkt nur, wie es damit wohl seiner Ehefrau und den Kindern gegangen ist. Ehebruch ist furchtbar, denn er ist eigentlich Familienmord. Darum sagt die Bibel im 6. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und im Alten Testament stand damals sogar noch darauf die Todesstrafe. Mindestens genauso schlimm wie dieser Ehebruch waren aber die Spanner, die diesen Seitensprung beobachtet hatten, einige Schriftgelehrte und Pharisäer. Niemals hätten die zugegeben, dass sie die beiden nicht nur ausspioniert, sondern ihnen auch ganz gerne so beim Liebesspiel zugeschaut haben, um sie dann aber scheinbar ganz zufällig in Flagranti zu erwischen, anzuklagen und obendrein Jesus mit dieser Affäre noch eine Falle zu stellen. Mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können, das kam diesen heuchlerischen Schriftgelehrten und Pharisäern gerade recht. Aber alle Heuchler behandeln fremde Fehler wie Staatsanwälte, nur die eigenen wie Strafverteidiger. Sie widersprechen sich wie der schreiende Lehrer in der lauten Klasse: Jetzt ist aber mal Ruhe. Sie sind blind für die Fehlleistungen bei sich und sehen nur die Untaten von anderen. Und diese notgeilen Spanner in unserer Geschichte, die spielen jetzt die Sittenpolizei, platzen in das Schlafzimmer rein, packen die Frau, zerren sie aus dem Bett und schleppen sie zu Jesus, der offenbar ganz in der Nähe war. Da stellt sich jetzt eine Frage. Welche Frage stellt sich da? Ja, wo ist eigentlich der Mann geblieben? Ist er entwischt? Oder hat die Sittenpolizei den laufen lassen? Das wäre ja wieder mal typisch für frauenfeindliche und korrupte, sauber Männer. Und noch eine Frage stellt sich. Wie viel hat die Frau an, als sie dann vor Jesus steht und immer mehr Schaulustige zusammenlaufen und einen immer engeren Kreis um sie ziehen? Wahrscheinlich nicht viel, wenn überhaupt was. Diese Frau, ihr Leben wird hier durchbohrt von den gierigen Blicken, unbeschreiblich erniedrigt und beschämt, und das war ohne Zweifel einer der dunkelsten Momente ihres Lebens. Johannes 8. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu Jesus: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Was war das für ein Licht, das diese Frau hier blendete? Harmlos formuliert, das war das Licht der Öffentlichkeit. Aber eigentlich war es noch viel schlimmer, das Licht der Bloßstellung. Wie bei einer Folter, wo absichtlich genau ins Gesicht der Verhörten geleuchtet wird. Aber zu einer Beleuchtung gehören auch immer bestimmte Augen. Und zur Bloßstellung gehören die Gafferaugen. Die Gafferaugen, die gar nicht richtig hinschauen, sondern nur eine Sensation oder einen Skandal aufschnappen wollen. Ihr kennt alle Lady Di, oder? Schon Lady Di ist weniger am Ehebruch ihres Ehemannes Charles als am Terror der Paparazzi, die keinerlei Respekt vor ihrer Privatsphäre hatten, innerlich zerbrochen. Und jetzt macht ja das Internet uns allen heute Veröffentlichung im großen Stil möglich. Wir können in unserer eigenen Show rund um die Uhr auftreten. Harmlos heißt das Posten auf Facebook, Twittern oder Präsentieren auf Instagram, so nach dem Motto: Show the best, hide the rest. Zeigt das Beste, verbirgt den Rest. Aber da veröffentlicht man wenigstens noch eher sich selbst, lediglich mehr oder weniger stilvoll und geschmacklos. Richtig kriminell und gefährlich wird es aber, wenn einer den anderen durch Rufmord auf YouTube oder TikTok bösartig beschimpft, fies mobbt, einen Flashmob auf den Hals hetzt, systematisch fertig macht, eigentlich hinrichtet. Wenn sie da über dich herfallen, kriegst du das nicht mehr weg. Das bleibt hängen. Und für diesen Missbrauch der modernen Medien sollten wir keine Augen haben, sondern vielmehr für Respekt vor der Unversehrtheit und Würde des Menschen eintreten. Und auch Jesus hat die Bloßstellung der ertappten Frau keines Blickes gewürdigt, sondern hat sich erst einmal wahrscheinlich angewidert abgewandt, gebückt, um gewissermaßen zu signalisieren: rutscht mir doch, ihr Sittenwächter, den Buckel runter. Und dann hat er, wie wenn ihn das alles nichts anginge, mit dem Finger auf die Erde gekritzelt, gepostet. Was wird nicht gesagt? Vielleicht das Statement, das er gleich abgibt. Oder die Namen der Beteiligten, die ja interessanterweise alle ungenannt bleiben, obwohl es damals noch keinen Datenschutz gab. Ich hätte einen Tweet getwittert: Befehlen garantiert noch nicht befolgen. Härte produziert Heuchelei. Oder persönlich: Das Gebot zeigt immer nur die Schuld, aber nicht den Ausweg. Denkbar ist auch, dass Jesus vielleicht ein Schaubild gezeichnet hat von der Zwickmühle, in die die Schriftgelehrten und Pharisäer ihn gebracht haben. Denn entweder er stimmt jetzt streng der Steinigung der Ehebrecherin zu, aber dann ist er für das Volk als Wohltäter gestorben. Oder aber er begnadigt die Frau, aber dann stellt er sich gegen das Gebot und damit gegen Gott. Jesus kann jetzt nur mehr alles falsch machen. Wie kommt er da raus? Mit Argusaugen des Misstrauens spionieren seine Gegner hinter Jesus her und verstärken den Druck: Sag uns jetzt endlich deine Meinung. Und sie lachen sich ins Fäustchen: Jetzt haben wir ihn. Aber Jesus, der sich zum Kritzeln gebückt hatte, richtet sich nur ganz kurz auf, schaut mit dem Kennerblick seiner Scanneraugen, die alles sehen, einmal rundum und sagt dann nur diesen einen genialen Satz: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Rums, das hatte gesessen. Und da wird es auf dem Platz plötzlich mucksmäuschenstill. Denn wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Die Ankläger verdünnisieren sich beschämt einer nach dem anderen, denn wer von ihnen kann öffentlich behaupten, ohne Sünde zu sein? Und Jesus hat den verlogenen Moralaposteln, die ihn reinlegen wollten, das Maul gestopft. Und ohne etwas vom Gebot Gottes wegzustreichen, rettet er der Frau das Leben. Vor allem aber zündet er ihr im dunkelsten Moment ihres Lebens ein Licht an. Ja, wird in dem Moment selbst ihr Licht, das ihre Finsternis vertreibt. Sie sollte hingerichtet werden, aber Jesus hat sich für sie und sie aus dem Staub der Erniedrigung aufgerichtet und sie wiederhergerichtet, ihre Würde wiederhergestellt. Dann steht sie am Schluss allein vor Jesus und sie wird nicht verhört, sondern sie muss denken, ich habe mich wohl verhört. Johannes 8, Vers 10. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus hatte sich bereits vorher mit seiner Körpersprache demonstrativ als unzuständig für das Gericht erklärt, aber umso mehr zuständig für die Barmherzigkeit. Die Ankläger haben die Beschuldigte mit dem gierigen Blick ihrer Gafferaugen aufgefressen und sich an ihrer Schuld geweidet. Sie hatten sie vorher schon mit dem stechenden Blick ihrer Argusaugen lückenlos überwacht und auf Schritt und Tritt beschattet. Jesus hat sie zwar auch mit dem Kennerblick seiner Scanneraugen durchleuchtet, aber viel wichtiger, sie aufmerksam mit den großen Kulleraugen, mit dem Mitleidsblick seiner Liebe und seines Erbarmens angesehen. Und er hat bei ihr nicht etwa nur ein Auge zugedrückt, sondern er hat sie in ein neues Leben geleitet. Sie erfährt jetzt am eigenen Leibe seine Selbstbezeichnung. Ich bin, sagt Jesus. Nicht nur ich würde gerne sein, oder vielleicht werde ich einmal sein. Nein, ich bin das Licht der Welt. Das Gebot Gottes zeigt die Schuld, aber die Liebe Gottes zeigt seine Gnade. Und dieses Licht zeigt meine Freiheit. Und es ist keine Schummerbeleuchtung, es ist eine Kummerbeleuchtung. Zum Schluss nun noch das wunderbare Motto von A1. Was ist das Motto von A1? Motto von A1? Jetzt du! Jetzt du! Von der namenlosen Frau wissen wir nicht, wie es mit ihr weitergegangen ist. Umso mehr kläre jetzt du, was du aus deiner Beleuchtung machst. Auch zu dir sagt Jesus dieses liebevollste, gnadenreichste aller seiner Worte. Dann verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und der Apostel Paulus drückt es in Römer 8 so aus. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die Gnade von Jesus ändert alles. Du bist nicht das, was du getan hast oder was andere von dir sagen. Du bist nicht einmal das, was du selbst von dir denkst. Und Jesus sagt der Frau jetzt nicht, versuche in Zukunft dein Bestes, pass auf, dass dir das Gleiche nicht wieder oder zu oft passiert. Vermeide halt möglichst verheiratete Männer. So spricht Jesus nicht, sondern geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das heißt, du bist frei. Du musst nicht länger in der Finsternis wandeln. Das Licht der Welt strahlt dich an und durch dich auf. Durch dich auf. Und das ist das Ende der Finsternis. Du bist neu. Und egal wie dunkel deine Welt gerade ist, dieses Licht geht niemals aus. Jesus ist das Licht, auch in deiner Welt. Die Dunkelheit kann das Licht niemals besiegen. Selbst das kleinste Licht ist immer stärker wie die Finsternis. Und darum lade ich dich ein, dieses Licht nicht nur zu sehen, sondern in dieses Licht jetzt auch zu gehen und dann in diesem Licht zu stehen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du den dunkelsten Moment dieser Frau damals hell gemacht hast, um zu zeigen, dass du auch unsere dunkle eigene Welt erleuchten kannst und willst. Lass uns in dir das Licht erkennen, das wir brauchen. Schenk dieses Erkennen auch unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden. Leuchte ihnen ihren Weg.